so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be.
Ich bin immer wieder verblüfft, wie schnell so eine Woche umgeht, aber ich freue mich dann doch, dass ich einen wunderbaren Espresso trinken kann mit Sergei Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, das ist der Espresso, der Sie treibt offensichtlich.
Ja, unbedingt, ja. Manchmal auch der grüne Tee. Also die einen gucken sich ja bei Netflix irgendwelche Serien an und gucken Hollywood-Filme, Sie gucken russisches Fernsehen und das ist aber manchmal auch ein bisschen wie Hollywood, oder?
Ja, es ist wie Hollywood, das ist erstmal ein bisschen masochistisch, es ist nicht immer für uns einfach zu ertragen mit unserem Hintergrund. Aber trotzdem spannend, ist jetzt zeithistorisch auch interessant. Und gestern Abend lief ja dieser Krim-Film, groß angekündigt, immer wieder Werbung im russischen Fernsehen gewesen, wo Putin selbst erzählt, wie er den Befehl gegeben hat, die Krim zu annektieren. Also das ist für alle Putin-Versteher und Russland-Versteher natürlich ein herber Schlag, nachdem er lange Zeit das geleugnet hat. Ist das jetzt alles raus? Bemerkenswert ist wirklich, dass der Film nach dem letzten Stand der Dinge gemacht ist. Also so eine Doku-Soap fast, muss man sagen. Also mit Action, mit Hubschraubern, mit Scheinwerfern, mit Spots und so weiter. Also richtig hochgezogen wie so ein Actionfilm. Ich bin immer gespannt, ob irgendein deutscher Sender sich traut. Das müsste ja dann schnell passieren, das Ding mal zu bringen und zu kommentieren. Ich glaube, auch hier würde es interessierte Zuschauer geben.
Herr Lochthofen, machen Sie nicht auch tappen Sie nicht auch in die gleiche Falle, wenn Sie von Russland-Verstehern, von Putin-Verstehern sprechen? Damit diskreditieren Sie doch alle, die um mehr Verständnis für die russischen Positionen bitten.
Ich meine jetzt wirklich diejenigen, die meinen, dass die Annexion keine Annexion ist. Mhm. Das heißt also, dass sie sagen, naja, Russland hat ja einen guten Grund, Russland hat ja Gründe vielleicht, beim Nachbarn ein Stück abzuschneiden oder ähnliches. Nein, nein, ich mache das nicht so. Ich bin tief davon überzeugt, das haben unsere Gespräche ja auch hier immer gezeigt, ich bin ja auch international unterwegs mit dieser Meinung, dass wir uns mit Russland verständigen müssen. Die Krim-Geschichte macht es nur sehr schwer und die Unterstützung der Separatisten und eigentlich, sagen wir, die Intervention der Russen in der Ukraine macht es sehr schwer. Aber wir werden trotzdem über diese Hürde steigen müssen, möglicherweise, wenn der Präsident Putin nicht mehr im Amt ist. Es ist ja in Russland einiges im Gange. Es geht hier um 200-300 Leute, die Oligarchen im Hintergrund, die entscheiden, wer Präsident ist. Er hat eine hohe Popularität im Augenblick, aber ich würde mich nicht wundern, Herr Rose, wenn wir dieses Jahr noch darüber reden, wo ist der Herr Putin geblieben?
Ja, das war ja schon in den letzten Tagen die Frage, wo er eigentlich ist. Also das heißt, der ist nicht ganz sicher im Sattel?
Naja, es fängt erstmal damit an, was mich natürlich sehr ärgert. Das ist ein großes europäisches Land mit großer Bedeutung für uns und die mangelnde Transparenz, was dort passiert. Das heißt, wir wissen wirklich nicht, ist der jetzt krank, ist ja 62, da kann hin und wieder was passieren. Ist der tatsächlich nur in der im Tessin, um seiner Liebsten, sagen wir, beizustehen, wo sie das Kind bekommt, was vermutlich von ihm ist. Das ist ja auch nur Gerücht. In Russland kann man sowas nicht recherchieren, da kriegt man Schwierigkeiten. Sind schon Zeitungen zugemacht worden, nur weil sie das berichtet haben, dass er eine Liaison mit der jungen Dame hat. Das heißt also, das ist alles noch sehr, naja, zaristisch und mittelalterlich manchmal, was da passiert, oder vielleicht postsowjetisch. Also man müsste auch da an dieser Stelle natürlich etwas mehr Klarheit reinbringen, sodass wir hier etwas auch sicherer kalkulieren können, was passiert dort. Aber wie gesagt, es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen uns mit Russland arrangieren, weil die Herausforderung ganz anders liegt im pazifischen Raum, Amerika, China. Und wir sind nur in der Kombination mit Russland, also Europa mit Russland, also als Teil Europas, hat eine Zukunft.
Herr Lochthofen, ich habe trotzdem das Gefühl, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird, weil Sie gerade China ansprechen. China ist auch wichtig für Europa, wichtig für Deutschland als Handelspartner und so weiter. Da gibt es ja auch heftige Zustände, aber da habe ich das Gefühl, da werden die Probleme nicht so klar beim Namen genannt und da wird, da ist das Urteil etwas milder. Man sagt, man muss mit den Chinesen kulturell anders umgehen und so weiter, man kann denen nichts vorschreiben, aber die absolute Härte trifft immer sozusagen die Konfrontation mit Russland. Wird da nicht mit zweierlei Maß gemessen?
Vollkommen richtig. Das ist auch noch ein Reflex, der aus dem Kalten Krieg und letztlich auch schon noch aus anderen Zeiten stammt. Russland wird anders behandelt. Wir haben ja zum Teil dicke Freunde wie die Saudis. Das sind ja mittelalterliche, grausamste Regime, die letztlich gepäppelt werden, denen man Waffen liefert und all die anderen Dinge. Sag ich immer, das ist wirklich so. China ist wirtschaftlich sehr wichtig. Alle wollen dort Geschäfte machen. Jeder, der da irgendein kritisches Wort tatsächlich richtig laut anbringt, wird von diesem Handel ausgeschlossen oder zumindest diskriminiert. Also da haben wir auch noch ziemlich Schiss, sage ich mal auf gut Deutsch, zumal die Chinesen einen riesengroßen Berg an Euro und Dollar angehäuft haben, sodass sie jederzeit uns auch ruinieren können. Das heißt also, die Sache ist auch ziemlich gefährlich geworden an dieser Stelle. Aber Sie haben vollkommen recht, in der Politik gibt es unterschiedliche Maßstäbe. Mit Russland meint man eher so umgehen zu können als mit den anderen. Das ärgert die Russen natürlich. Gleichzeitig muss ich sagen, sie können nicht auf Dauer beanspruchen, sozusagen bei überall den Dingen ja auf einer Höhe wie die Amerikaner mitsprechen zu können. Sie sind nicht die große Ordnungsmacht, die immer noch versucht, irgendwo in der Welt das eine oder andere zu richten, was sie aber zunehmend nicht gelingt. Wir brauchen ja nur nach Libyen, Irak, Afghanistan zu schauen. Alles, was die im Augenblick anfassen, zerfällt.
Bleiben wir bei Europa. Gestern war ja der große Tag, dass der griechische Finanzminister Varoufakis ein Live-Interview, es war ja fast Monologe, gehalten hat im deutschen Fernsehen bei Günther Jauch. Die einzige, die mal ein paar kritische Stimmen aus deutscher Sicht gebracht hat, ist Ulrike Herrmann von der Taz, die darauf hingewiesen hat, dass das Geld, was wir nach Griechenland schicken, ja im Grunde zu uns wieder zurückkommt. Das heißt, Schuldendienst. Die war, fand ich, die einzige, die ein bisschen klar gesprochen hat. War das auch Ihr Gefühl?
Ja. Da haben Sie vollkommen recht, das ist im Prinzip im Augenblick ein breiner Schwindel im Gange. Das heißt, wir retten ja unsere Banken, die sehr leichtfertig an Griechenland Kredite gegeben haben, einfach in der Überzeugung, Europa wird das schon bezahlen. Das heißt, die Kredite hätte man privat, Sie und ich hätten unter diesen Bedingungen nie Kredite bekommen von einer deutschen Bank oder von einer Commerzbank. Dort liegen jetzt ein Haufen faule Kredite und Deutschland und Schäuble versuchen, diese zu retten. Natürlich ist das auch legitim, aber man darf an dieser Stelle natürlich ein Land wie Griechenland nicht einfach nur vor die Wand fahren lassen. Und das ist das, wo wir beide auch zu Recht kritisch anmerken können. Ihr könnt ja dafür sorgen, dass die ihre Steuergesetzgebung, das Eintreiben der Steuern, die Strukturen, die Verwaltung reformieren. Das dauert, wissen wir von Deutschland auch, Agenda 2010, das hat ja fast 10 Jahre gedauert, bis da irgendetwas, sage ich mal, tatsächlich am Ende ein Resultat vorlag. Das wird in Griechenland nicht schneller gehen, aber in der Zeit müssen wir auch einen Marshallplan für den Griechen haben und nicht nur Luftbuchungen, die unser guter Herr Juncker im Augenblick macht. Das heißt, wir müssen denen eine Perspektive geben. Das machen die Europäer nicht. Das heißt, an der Stelle versagen wir einfach.
Das heißt, was mir auch nicht gefällt, ist diese arrogante Haltung, wir geben euch ja das Geld, ihr seid die Bittsteller. Das ist doch keine gute Grundlage für ein Klima in Europa,
das
oder?
Stimmt auch nicht. Wir haben gute Geschäfte gemacht. Mhm. Schauen Sie mal allein der Rüstungsexport der Deutschen nach Griechenland in ein Land, das weiß Gott, alles braucht nur nicht U-Boote und irgendwelche riesengroßen Schiffe und Flugzeuge und was auch immer. Die haben sich dumm und dämlich verhalten. Die zum Teil die Länder drumherum, also die hochentwickelten technologischen Länder wie Deutschland. Und jetzt stellt man sich etwas aus der Verantwortung. Man hat ja eine politische Kaste gepäppelt, von der man wusste, dass sie korrupt war und dass sie nicht für das Land arbeitet. Nun sind ein paar, ich gebe zu, wilde Jungs unterwegs, von denen ich fast vermute, dass sie keinen Plan haben, sondern auf Sicht fahren durch den Nebel im Augenblick. Und es hat fast den Eindruck, es ist ideologisch sogar so, dass Schäuble beispielsweise kein Interesse hat, dass die erfolgreich sind, weil das ja die gleichen, die eigenen Leute, die jetzt nur abgewählt worden sind, die Konservativen, natürlich in ein schlechtes Licht rückt. Also das heißt, das ist ein richtiger Knäuel von Unsinnigkeiten und wir experimentieren hier am Rande des Abgrunds, denn es kann auch rein technisch schnell passieren, dass plötzlich über Nacht Griechenland ungewollt, völlig ungewollt von der Regierung in Athen aus dem Euro austritt, weil einfach bestimmte fiskalische Dinge nicht bedient und nicht gemacht werden. Das heißt, und dann werden alle schreien und sagen, das haben wir alles nicht gewusst. Nein, das ist alles bekannt. Und wir haben eine hohe Verantwortung an dieser Stelle.
Gar keine Welche Verantwortung hat die Presse? Weil da wird ja häufig Stimmung gemacht. Da rede ich gar nicht mal von der Bild-Zeitung, wo ja immer, das ist ja Grundlage, Stimmungsmache, aber auch andere Leitmedien.
Ja, gestern Herr Elitz, der hat ja lange Zeit, sag ich mal, in sehr honorigen, soliden Journalismus gearbeitet, dass der da so diesen emotionalen Dingen Vorschub leistete. Also ich finde das nicht gut. Es ist eine vertragte Lage. Es ist nicht einfach, das Ganze zu machen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin ein großer Anhänger der Vereinigten Staaten von Europa. Das heißt, wir müssen eigentlich aus dieser Krise gestärkt gehen und noch mehr zusammenrücken. Darum geht es.
Kommen wir jetzt nach Thüringen, liegt ja auch in Europa, das ist jetzt ein harter Schwenk. Die AfD will stärker nach rechts rücken, noch stärker, und da könnte die Thüringer AfD eine große Rolle spielen. Welche Rolle wird denn Björn Höcke da spielen?
Naja, er macht ja von Anfang an diesen Eindruck, dass ihm das alles viel zu lasch ist, was da passiert. Wir werden sehen, ob die Thüringer, zumindest dieser Teil der Thüringer, sich dazu verführen lässt, so eine Partei weiter zu peppeln. Im Augenblick sind die Stimmungen in diesem Land bemerkenswert. Der Osten lebte ja 25 Jahre so ein bisschen so in der Schmollecke mit der Vorstellung, ja, wir sind eigentlich die besseren Menschen, wir sind sozialer, wir denken mehr an den Nachbarn, wir unterstützen uns eher, der Westen ist kälter, da geht es nur um Geld und wir hier im Osten sind doch eigentlich die Guten. Nein, ich glaube, wenn wir Drüglitz sehen, wie dort der Mob aufmarschiert und den Bürgermeister letztlich keine Wahl mehr lässt, als zurückzutreten. Wenn wir sehen, die Pegidas, wir haben das ja von Anfang an, wir beide gesagt, das ist jetzt nicht einfach nur ein spontaner Haufen, der da irgendwas Gutes will, sondern das sind durchsetzt von Nazis Leute, Kleinbürger, die die Nazis unterstützen. Und das passiert natürlich am Rande der AfD genauso. Wir merken ja, der Ehrengast bei der AfD in Thüringen war der Vorsitzende aus Hessen und der ist ein Republikaner. Den haben sie jetzt zurückgezogen, aus dem Verkehr gezogen. Das zeigt einfach, in welchem trüben Wasser diese ganze Truppe fischt. Und ich hoffe, dass das langsam, sage ich mal, auch bei denen ankommt, die da seinerzeit ein Kreuzchen an dieser Stelle gemacht haben. Im Übrigen läuft das ganz gut für die CDU, die ja da etwas bedrängt ist vom rechten Rand. Es kann schon sein, wenn die Extremen noch stärker zunehmen, dass die AfD Schwierigkeiten bekommt.
Abschließend noch die Bilanz, der Pressebilanz, Rot-Rot-Grün, 100-Tage-Frist. Da gab es doch ein ordentliches Presseecho, fast sogar, also international auf jeden Fall auf der regionalen Ebene von FAZ bis TAZ. Alle haben geschrieben, von ZDF bis MDR war alles dabei. Alle haben ausgewertet.
Ja, wir zuerst natürlich.
Na klar.
Wir waren die Besten in jeder Hinsicht, wir zwei bei unserem Espresso, das muss man mal ganz klar sagen. Wir haben auch richtungsweisend die ganze Zeit das erklärt. Es ist auffällig, unauffällig, was da passiert. Und ich glaube tatsächlich, der Wert der ganzen Sache ist erstmal für die Rot-Rot-Grün, dass sie bei aller Neuheit, sie sind ja fast alle unerfahren in dieses Amt gewählt worden, ja, am Anfang nicht die ganz groben Fehler machten, wie das manchmal auch selbst bei Regierung auf Bundesebene der Fall ist. Ja, wir erinnern uns mal an die letzte Koalition zwischen CDU und FDP, wie man sich da beschimpft hat und zum Teil quergeschossen hat. Das ist denn hier nicht passiert, obwohl der Druck auf ihn sehr hoch war und ob man sie sehr beobachtete. Ich vermute mal, wenn jetzt nicht irgendwelche Dummheiten stattfinden, das kann immer in der Politik passieren, wie im richtigen Leben, dass wir nach 5 Jahren feststellen, was, es gab einen Wechsel, na, da sind wir auch verwundert.
Naja, zumindest habe ich das Gefühl, dass da zumindest ein anderes Klima, eine andere Stimmung ist und wir werden das weiter beobachten. Herr Lochtrup, haben wir was vergessen?
Naja, wir könnten ja natürlich endlos machen. Es gibt ja auch gute Nachrichten. In dieser schrecklichen Welt, in der die Rüstungsexporte deutlich zugenommen haben wieder, die Russen und die Amerikaner, vielmehr die Amerikaner und die Russen, fast 60% dieser ganzen Dinge todbringenden Waffen in die Welt liefern. Die Deutschen sind mit den Chinesen auf Platz 3 und 4, aber bei den Deutschen ist deutlich zurückgegangen. Das ist ja wenigstens mal zu vermerken. Eine gute Nachricht, sollte auch nicht einfach unter den Tisch fallen.
Mhm. Über Hogesa und so weiter können wir später reden, das bleibt uns alles erhalten.
Ja noch erhalten. Glücklicherweise geht es aber zurück. Das ist immer so, am Anfang macht sowas ein bisschen Spaß, dann bleibt nur noch ein harter Kern übrig. Aber der harte Kern zeigt auch, dass der Kern Nazis waren. Das heißt also, dass der Kleinbürger, der da mitgelaufen ist, nicht für sich beanspruchen kann. Er hätte es nicht gewusst.
Herr Lochtrupen, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, eine angenehme Zeit.
Ja, ich muss die Woche nach Düsseldorf lesen. Jetzt war ich am Wochenende in Leipzig natürlich. War sehr spannend, tolles Publikum auch. Ich war vom Runden Eck, das ist die ehemalige Stasi-Zentrale, voll, knacke voll. Man wundert sich in so einer Situation, wo fast an jeder Ecke ein berühmter Mann liest und unser, sag ich mal, eins aus Thüringen kommt und bescheiden, trotzdem volle Seele, also insofern spannend.
Dann verabschiede ich den bescheidenen Sergei Lochtrupen und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis dahin.
Also ich freue mich auch.
Tschüss.
Tschüss.